ich begrüße unsere Gäste hier im Studio vom Freispiel-Festival am 11. und 12. September in Starzach. Heiner Reif von der Band Hasa und Octaphon.
Beinahe, ne? Das war da mein Namenskollege, der Heiner Willers, der ist bei Octafish.
Stimmt, genau, das war das letzte Mal.
Schon ne? Heinrich,
ja. Aber Hasa auf jeden Fall und Frank Vierke, der vom Kunstort Eleven in Starzach ist. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi. Vielen Dank für die Einladung.
11. 12. September, ein Festival am Rande des Kreises Tübingen, aber ein eingespielter Ort, der... Ja, Kunstort Eleven, was ist alles geboten? Was ist das Konzept von eurem Festival?
Okay, hi, ja, schön. Der Kunstort Eleven, der läuft ja schon seit 2015 in verschiedenen Variationen. Jetzt letztes Jahr haben wir das erste Mal angefangen mit der Freilichtbühne in Börsting und haben dazu Mandala eingeladen. Und das ist... so schön angekommen, die Leute, das Publikum war entspannt, wir haben schön tolle große Wiesenflächen, wo du Abstand hast, die Leute sitzen rum, die Bands haben schöne große Gebiete, um sich auch zurückziehen zu können und hat sich das super hervorragend angeboten, gleich zu wiederholen.
Also nochmal eine Nummer größer, dann jetzt 2 Tage lang und mit erweitertem Programm, oder?
Ja, schön, genau. Mandala haben wir natürlich gleich wieder dabei gehalten. Hasa ist dazugekommen. Und was uns sehr freut, ist ein Tanztheater für ein junges Publikum aus Berlin. War ein bisschen selbstlos. Ich habe 2013 dafür das Bühnenbild gebaut und habe da die kurze Strecke dazu gehabt, habe sie gefragt und das hat tatsächlich geklappt. Ein Tanztheater für Leute ab 2 Jahren. Bis 99 natürlich.
Ja, was ist da geboten? Was ist das genau? Was hast du da für ein Bühnenbild gebaut und wie wird da getanzt?
Okay. Thema ist Fliegen und Fallen, also das Lernen von Laufen, Stürzen, wieder aufstehen, weitermachen, den spielerischen Umgang, Dinge zu lernen auch. Und da hat Florian Bilbao mit dem Theater ON in Berlin die Idee gehabt, so ein Format zu entwickeln. Und ich habe ganz früh mitbekommen, der will sich wirklich auf den Boden werfen. Ich selber bildende Künstler, ich mache Luftobjekte. Der Boden bleibt hart, auch wenn du dich drauf wirfst. Das sind aufgeblasene Luftobjekte, aber der Boden, wie gesagt, bleibt hart. Und da habe ich über einen gewissen Zeitraum das Bühnenbild entwickelt mit so einer Art Trampolinmatratze, dass du dich wirklich auf den Boden pfeffern kannst und ein Objekt kommt rausgequollen und Florian hat in so einem Stil für so Stummfilm-Style, so Slapstick-Sound mit nur einer Klavierbegleitung das Stück entwickelt zusammen mit Raphael. Das ist eine polnisch-deutsche internationale Produktion, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Open Air aufgeführt wird und bis dato, glaube ich, 80 Mal gespielt worden ist.
Aber bisher immer Indoor und zum ersten Mal bei euch dann Outdoor.
Zum zweiten Mal, aber auch sehr Premiere noch.
Und das ist dann aber nicht am Nachmittag, am Abend, sondern das ist richtig Vormittagsprogramm, ja schon?
Ja, wir haben das auseinandergehalten, auch wieder das große C, guckt um alle Ecken rum. Wir haben das entzerrt im Sinne von, dass die Kids Samstagmorgen, Sonntagmorgen um 11 Uhr fängt die Veranstaltung an. Dann verläuft sich die Sache, leert sich wieder. Neue Leute kommen langsam an und bespielen dann ab 17 Uhr die Bühne auf der anderen Seite von unserem Freiflächen, Freispielfeld. Genau, und da kommt dann das Abend-Nachmittagsprogramm dazu, auch Samstag, Sonntag jeweils 17 Uhr.
Und zum Thema Fliegen und Fallen haben wir hier eigentlich auch gleich einen Einspieler. Können wir direkt doch nochmal, wenn wir das jetzt schon ausführlich gehört haben, dann gibt es jetzt hier ein paar O-Töne von Vera Strobel, der künstlerischen Leiterin dieses Kindertheaters.
In 2015 haben wir zum Fratz-Festival eine Premiere gemacht von Fliegen und Fallen, wo wir hier gerade sitzen. Und die Idee war, wie Tanz für sehr junge Zuschauer funktionieren kann. Und dann haben wir Florian Bilbao angesprochen und der hat dann das Konzept entwickelt für diese Tanzperformance.
wichtigste Punkt für mich war, wie kann ich etwas kreieren, was nicht nur für die Kinder ist, sondern für alle ab 2.
Glaube ich, das am wichtigsten ist für mich zu sagen, ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Arbeit für Erwachsene und Arbeit für Kinder. Die einzige Sache, dass ich kann sagen, dass wirklich vielleicht ein bisschen mehr sichtbar ist, dass das mit Kinder oder für ganz kleine Kinder, man kann mehr abstrakt sein mit Denken und mit Ideen und mit Sprache. Und es kam als Überraschung für mich.
Erstmal habe ich mit dem Komponist Moritz Gagan gearbeitet. Und meine erste Idee, mein erstes Bild war wirklich à la Buster Keaton, à la Stummfilm. Diese Art zu spielen gefällt mir erstmal sehr und ist genau, was ich denke, es nötig, notwendig ist für ganz klein. Das heißt, wie kann ich mit meinem Körper ohne Sprache etwas erzählen? Ich will etwas wie eine Riesenwolke. Ich sehe mich in einer Riesenwolke, wo Fallen tut nicht weh, es ist risikofrei, man fühlt sich wohl. Und dadurch sehe ich auch jetzt durch diese fast 40 Vorstellungen, dass das Fallen ist wirklich etwas, was die Kinder anspricht. Weil eigentlich jedes Mal in das Stück, und ich weiß nicht, wie viel, wie oft wir fallen, aber sehr oft, jedes Mal reagieren. Und das ist wirklich, die fühlen das, was wir gerade machen, machen die auch. Und die kennen dieses Gefühl und diese Bewegung. Und was ich auch entdeckt habe dadurch, ist, dass auch die Erwachsenen, die in diesem Zuschauerraum mit hauptsächlich Kinder sitzen, dann haben auch die Chance, anders drauf zu schauen. Einfach immer zurück zu deinem Kinderauge zu schauen und nicht mehr so viel von warum und wie und was ist das, einfach gucken. Diese Idee, dass wir am Ende die Kinder auf der Bühne bringen, war auch eine meiner Grundideen. Wie können wir das schaffen? Das ist nicht erster Teil Tanz oder Vorstellung und zweiter Teil Workshop. Willkommen Kinder. Wie geht das? Eigentlich das Ende des Stückes ist, die Kinder sind auf der Matratze. Und am Ende des Stückes, wenn es Schluss ist, das Publikum wird nicht nur Raphael und ich applaudieren, sondern die ganzen Kinder, die auch da sind.
Und dieser Sinn von Empathie, dass wir am Ende alle im Raum haben, ist was wirklich, wirklich selten.
Wir öffnen die Welt des Theaters für die Kinder. Ich will einfach diesen Spaß, dass sie diese Dimension, diese andere Dimension, wo alles möglich ist, wo wir da hier fallen und fliegen und wo der Raum anders ist, dass es ein bisschen zwischen Traum und Realität, dass diese Dimension einfach die Kinder willkommen sagt. Es ist dieser erste Schritt in einen Theatersaal und hauptsächlich sollten wir schaffen, dass wenn wir rausgehen, denken wir, ja, Theater oder Tanz ist cool, es ist für mich.
Fliegen und Fallen beim Freispielfestival in Starzach-Börstingen am 11. und 12. September jeweils um 11 Uhr. Das ist, ja, glaube ich schon, auch für Erwachsene. Ne? Das heißt immer, ab 2 Jahren, dann schalten manche Erwachsenen ab und denken, es ist nichts mehr für mich, aber für alle ist Altersgruppen.
Tatsächlich moderner Tanz, aktuelle Geschichte. Ja, kommt bei Jung und Alt gut an.
Slapstick und Buster Keaton als Referenz ist ja dann wirklich auch bei vielen, glaube ich, nochmal ein Begriff und dann ist auch was zu lachen dabei. Was hast du da genau gebaut gehabt für die?
Ich habe den ganzen Set gebaut, kreiert, so die so genannte Matratze, die kommt aus dem Sportbereich, wird auch gerne als Stand-Up-Paddle verwendet, aber in einer anderen Dimension. Und natürlich die Luftobjekte, die auftauchen können, Chaos verbreiten können, sehr weich und sehr friedlich und sehr überraschend sind die Luftobjekte, die ich mache. die Hintergründe, alles und das, die schöne Zusammenarbeit mit dem Choreografen natürlich, die immer sehr viel Freude macht, mit unterschiedlichen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten. Oft ist man ja als bildende Künstlerin sehr alleine im Studio und wartet auf den großen Auftritt. Aber nee, da kannst du dann wirklich schon vorher zusammen mit Leuten arbeiten, Dinge entwickeln, drauf hören, was wollen sie. Wie er sagt, er will sich auf den Boden pfeffern. Boden bleibt hat. Von dem her machen weich und dann, wie geht es? Immer neugierig sein.
Aber es ist keine jetzt hier kein Trampolin im klassischen Sinne, das wäre sehr viel weicher gewesen. Das hat eine
Resonanz. Die kommt aus dem Sportbereich, aber ich habe mir die tatsächlich extra anfertigen lassen, ein bisschen modifiziert. Und die gibt dir so einen Response, also Response im Sinne von, ich bringe Energie rein, ich springe drauf und die federt mich wieder zurück. Nicht ganz so stark wie ein Trampolin, aber dafür quietscht es nicht, was sehr schön ist für ein Theaterstück.
Und man kann auch normal drauf laufen.
Ja, doch, also. Es ist relativ hart. Du hast ein bisschen so wie auf Sand läuft es sich. Nicht ganz so weich, aber so, das Letzte, es ist nicht wie ein Trampolin, wo du läufst, wo du immer wie auf Eiern balancierst, sondern es ist relativ hart, ja.
Fliegen und Fallen beim Freispiel-Festival. Freispiel? Wo kommt der Name her? Habt ihr her?
Vom Flipper? Freispiel, Kinder, das gibt da so ein pädagogische Kennwort, das Freispiel. Da lässt du die Kinder dann freispielen. So, mach mal. Und natürlich Freispiel für Musikerinnen, die zusammen sind und gemeinsam mal loslegen, gucken, in welche Richtung es gehen kann. Welche Universen wir erkunden können zusammen. Und das natürlich Mandala letztes Jahr unglaublich. Und dann ist natürlich die logische Fortfolge Hasa. Klar, wenn du schon im Universum bist, da trifft man sich dann.
Für die unbenannte Raumfahrt mit Hasa. Und wie bist du das erste Mal mit dem Kunstort Eleven und Stadtsach in Berührung gekommen,
Heimer? Tatsächlich mit meiner Mitgliedschaft bei Mandala und die andere Bedeutung von Freispiel aus dem Flipper-Bereich, Same Player Shoots Again, passt natürlich hier ganz gut. Das war eine eigentlich sehr schöne, spontane Aktion letztes Jahr, wo wir eingeladen wurden mit Mandala Wuvi, die vielleicht der ein oder andere auch noch kennt, von den leider durch Corona auch wieder torpedierten traditionellen 6. Januar-Konzerte hier im Theatersaal im Sudhaus. Die Besetzung gibt es nach wie vor, wir sind auch nach wie vor aktiv und halt in unseren Gemäuern und Gewölben und freuen uns unheimlich sehr, dass wir es dieses Jahr nach diesem wirklich tollen Abend in Börstingen nochmal ausrücken dann für den Sonntag. Mit dabei wieder vielleicht, um das gleich auch zu sagen, gibt es auch bei uns auch tolle visuelle Komponenten. Am Sonntag ist der Volker Illy mit dabei, ein langjähriger Freund und Spiritus Rector der Gruppe, der wieder eine völlig abgefahrene Performance machen wird.
Kannst du mal das Konzept von der Mandala Movie beschreiben? Was ist da die musikalische Herangehensweise? Auch im Unterschied zu Hasa dann vielleicht
nochmal? Ja, der ist beträchtlich, kann man wirklich sagen. Also Mandala führt eine Tradition fort nach wie vor, hochbetagt mittlerweile, wir alle. Gell? Aber wir machen eigentlich nach wie vor so Musik, wie wir alle irgendwann mal angefangen haben, Musik zu machen. Das ist eigentlich, früher sagt man Jammen dazu. Jetzt kann man mittlerweile sagen, wenn sich das etwas fortführt und auch sag mal eine gewisse Kultur erreicht hat, dann ist es einfach Improvisation. Und wir nennen unseren Mandala Sounds unter anderem Total Improvisation Crowd Space. Da kann sich jeder was rauspicken, was dabei ist. Und das trifft's aber eigentlich ganz gut. Ne? Also es ist sehr spacey, hat natürlich auch irgendwelche Kraut, Rock, Jazz Anklänge, aber ich würde es mal als ein wirklich über, auch in der Besetzung, also ich bin jetzt glaube auch schon 10 Jahre dabei und die Band geht ja zurück in die 80er noch mit André Schnieser, ein Gründungsmitglied, eine ganz, ganz große, wichtige Person im Tübinger-Reutlingen Musikleben. Es ist aktives Zuhören, ne? Also jeder Mandala-Auftritt, auch jedes Mal, wenn wir treffen uns im Schnitt einmal pro Woche. Proben kann man eigentlich nicht sagen, weil es wird nichts geprobt, denn es wird nichts wiederholt. Ne? Und sondern wir fangen an zu spielen und das ist natürlich in erster Linie mal ein aktives Zuhören. Wenn ihr alle zuhören, kommt keine Musik, aber deshalb entsteht da sozusagen ein Geflecht, wo mal ein Rhythmus oder eine Soundfläche sich entwickelt, aufgegriffen wird, vielleicht auch wieder zerfällt. Also für mich vor allem wenn wir es live machen, ich fühle mich immer so in einem vollbesetzten Flugzeug, mit dem man irgendwie so auf der Rollbahn hin und her fährt und tut sich nichts. Aber irgendwann kommt der Moment, manchmal schon, wenn man nicht mehr dran glaubt und sagt, okay, heute kommt einfach nichts, ne? Dann beginnt sich da irgendwas zu formen und dann entsteht im Moment Musik. Und der Effekt ist unglaublich. Also es ist für mich in den drei Projekten, in denen ich musikalisch aktiv bin, würde ich sagen, beinahe was, auf das ich mit am wenigsten verzichten könnte, weil es die unmittelbarste Musikerfahrung ist. Ne? Und das eben nicht nur für diejenigen, die es machen, sondern vor allem die dabei sind. Ne? Und kriegt man immer mit, also auch die Fans, darf man schon sagen, die zu den Sutos-Konzerten gekommen sind, die spüren diesen Moment, wenn das Ding einfach abfährt und man fliegt wie die Gebrüder Wright mal so musikalisch gesehen so 300-400 Meter, atemberaubend mit irgendwas, was nie abgesprochen wurde und entsteht in diesem Moment und dann halt natürlich auch wieder zerfällt. Macht Spaß.
Der Moment des Abhebens, richtig durchstarten, aber dann auch wieder immer wieder bei Null anzufangen, natürlich. Ist ja auch ein Stressmoment, oder?
Total. Also sag mal, diese, ich weiß jedes Mal, wie es mir geht, wenn wir rausgehen und ein frisches Konzert anfangen. Ist ja was anderes, wenn man in einer Proberaumsituation ist oder im Übungsraum oder jetzt tatsächlich die Leute auch in einer, ich sag mal, konzertartigen Situation haben irgendwie gelöhnt, haben einen Sitzplatz, so jetzt Showtime, ne? Macht mal. Ja, und dann ist eben, was machen wir jetzt? Ne? Und dann hockt man natürlich da auch, sag mal, mit einer gewissen ja, es ist eine Nervosität da oder eine, man weiß nicht, was kommt und das vor Leuten. Ne? Und das ist natürlich schon eine relativ, ist eine interessante Situation, die aber in erster Linie, man muss ja keine Angst haben. Die Leute wissen ja im Vorfeld, was da kommt. Ne? Die haben jetzt ja nicht irgendwie die Nussknacker-Suite gebucht oder irgendwas, die gehen zu Mandala Movie, die haben also schon. Und die es nicht gecheckt haben, die werden dann irgendwann auch da ein bisschen so mit eingeweicht, aber es ist sehr spannend und es ist sehr intensiv jetzt. Also, und Improvisation ist die große Kunst des Jetzt, weil es entsteht was in dem Moment und ist im nächsten Moment auch schon wieder vorbei. Sehr intensive Form, Musik zu machen und zu leben.
Aber du brauchst auch ein gesundes Vertrauen in dich selber und in die Gruppe, ja? Wie erreicht ihr das quasi, dass ihr so zueinander auch, ja, euch gegenseitig vertraut in das, was die anderen machen?
Ach, vielleicht mal als erstes dadurch, dass man sich nicht zu ernst nimmt dabei. Ne? Also wir treten jetzt ja nicht hier mit großem Kunstanspruch an. Ne? Für mich persönlich ist sowieso eines der großen Defizite in der Kunstlandschaft der marginal vorhandene Humor. Es nehmen sich alle immer so tierisch wichtig. Ne? Das hat ja gar nichts zu tun, ob man jetzt was ernsthaft macht. Ne? Aber das einfach auch mal zu relativieren können und auch mal, sag mal, wir treten ja mit Mandala auch ganz klar an, da gibt's jede Menge falsche Töne oder es geht irgendwie nicht weiter. Hey, das ist einfach Beifang, ne? Das muss man eingehen, aber man wird belohnt, sowohl als Spieler wie auch als ZuhörerIn, wenn eben diese Momente auftauchen, ne? Und wir hatten einfach schon fantastische Momente, sowohl live wie auch bei unseren Sessions, ne?
Und du weißt bis heute nicht, wie genau man die Momente erreicht? Oder kannst du die auch schon erspüren oder ein bisschen auch vielleicht erzwingen, herbeiführen?
Also ich habe mal eine Zeit lang mit Trollinger-Lemberger experimentiert. Das war nicht schlecht. War im Groove-Bereich dann ein bisschen defizitär. Dann haben wir mal verschiedene Rotweine durchprobiert. Also kann man ja ruhig dazu sagen. Der Didi Holzner, unser Keyboard und Gastgeber, ist ja ein ganz großer Önologe und Weinkenner und lange Jahre den Weinmusketier betrieben. Und wir haben natürlich auf jeden Fall ein Weinchen mit dabei. Und das hilft einfach mal so ein bisschen auch Erwartungsdruck und Erwartung rauszunehmen. Und Erwartung ist einfach falsch. Also das ist nicht zu verfeinstofflichen, was wir da machen. Aber es ist ein sich einlassen auf den Moment, ohne auch da zu sehr jetzt was zu wollen. Und sagen, ah, jetzt geht's in die Richtung, jetzt drehen wir es dahin. Das ist ein ganz komischer, es ist wie ein virtueller, feinstofflicher Ball, den wir da zwischen uns hin und her kicken. Und es ist natürlich ein Hin- und Herkicken. Es gibt da keine Gewinner oder keine Verlierer. Und jetzt mache ich länger Solo wie du. Ich habe bei Mandala unheimlich, bin ein manischer Ausprobierer, auch im technologischen Bereich. Was ich bei Mandala also hingeschleckt habe und ausprobiert habe, Wagenladungen. Und es wurde immer akzeptiert. Ne? Und das ist einfach auch sehr, wirklich sehr ahierarchisch, wenn das der richtige Ausdruck dafür ist. Ne?
Was hast du alles schon ausprobiert?
Also ich bin ja eigentlich Gitarrist von Haus aus, aber natürlich immer Keyboard und sehr technikaffin. Also ich habe schon die verschiedensten Synthesizer-Gitarrenkombinationen da ausprobiert. Und jetzt ganz neu habe ich meine alte Liebe zu Mallet-Instrumenten, also Vibraphon und Marimba, wieder entdeckt. Gibt es ein tolles neues Teil. Und habe jetzt schon zwei Sessions gemacht unter dem Pseudonym Rudi Unterholzner. Eine kleine Referenz an Ruth Underwood, wo ich dann einfach auch Mallet spiele. Und was super passt, wenn der Michel Flöte spielt. Ne? Der Michel hat ja ein tolles Areal von Löten, haben wir jetzt gerade am Mittwoch wieder ausprobiert. Also Mallet schleppe ich auch mit an. Und wenn es mich packt, bringe ich meinen Alphorn mit. Aber muss ich mal sehen.
Das ist natürlich große Fachmann-Frauschaft. So also unglaublich.
Alphorn? Wie kommst du zum Alphorn?
Du, das ist übrig von der Veranstaltung. Da ist so einiges übrig bei mir. Da haben wir für eine interne Sendung von einem Industriekunden von mir. Das gab so ein Wilhelm Tell-Setting als Analogie zu Geschäftsprozessen. Und eine Dame spielte da auch Alphorn. Natürlich fake, gell, das haben wir alles aufgenommen. Die wurde aber noch was ganz Nettes Tage danach angesprochen im Betrieb. Ich wusste gar nicht, dass du so super Alphorn spielst und so weiter. Gibt einem zu denken, was die Leute alle so glauben, wenn sie es nur sehen. Ne? Sehen heißt glauben.
Ach, das war quasi ne, Playback mit dem Alphorn.
Genau. Dann da. Und das Ding habe ich mir über den Nagel gerissen, steht es bei mir.
Hier mal. Das wurde angeschafft, um es nicht zu spielen in so einem Business-Kontext.
Nee, es ist zu sehen und zu hören. Wer spielt und was man sieht, das ist Media-Bullshit.
Worauf kommt es an beim Alphorn-Spielen? Wie lang ist das eigentlich?
Gibt es auch
verschiedene Längen, oder?
Da gibt es verschiedene Längen, also das sind immer so 3 Meter lang, meins ist auch zusammensteckbar, das kann man also auch so sich gut auf den Buckel schnallen. Und ich muss sagen, als Gitarrist, ich habe verdammten Respekt noch mal mehr gekriegt vor Bläsern, was die eigentlich machen, weil sagen wir jetzt, also ich bin natürlich auf Vorschulniveau, ne? Also ich kriege so die Grundtöne hin. Aber jetzt ist der Trick sozusagen, nur das ist ja nur eine stehende Luftsäule, du hast keine Klappen und Ventile. Da wird es ja noch komplizierter bei Trompete und so weiter. Nur über Lippenstellung und Druck dann da anfangen, Melodien zu spielen. Und den Alphorn-Track für diese Geschichte, den hat der Trompetenlehrer von unserem Hasa-Keyboarder Ralf Schuhan eingespielt. Total gut. Also das ist Respekt vor Bläsern, muss ich sagen. Ich habe es ja gern im Set, weniger als Solo, aber Respekt.
Und du brauchst einen, wenn du Lust hast und hast dann deine paar Töne oder so, die du dann einstreuen kannst.
Genauso wie wenn ich praktisch in den Garten gehe und mal eine Harley anmachen wieder aus. Also das ist einfach ist Spaß an dem Klang und an diesem abgefahrenen Ding. Ja. Das ist einfach ein schönes Instrument.
Und hinterher hast du Muskelkater an Lippen so?
Nee, da höre ich vorher auf.
Und die Qualität der Töne, was macht das aus beim Alphorn? Ist das
na
so?
Gut, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist wie so vieles immer eine Frage des Settings. Ne? Wenn ich mich jetzt da mit kurzen Hosen irgendwie auf die Wurmlinger Kapelle stehe, dann denkt jeder an Oberländer. Wenn ich mir meine Lama-Kappe und Umhang aufhehe, dann denkt jeder an Tibet. Das ist relativ nahtlos. Ist immer eine Frage der Konnotation.
Und im Mandala-Movie-Setting?
Ha, vielleicht, wenn der Volker, vielleicht als Stoppsignal von Volker, ich weiß einfach. Da kann man immer, oder steigt bei ihm mit ein.
Ja, das ist ja das
ich schlage den Jungs mal vor.
Mit dem Volker Illy, dass da wirklich auch wieder so eine bildende Kunstsequenz mit dabei ist. Ja. Das ist natürlich sehr schön, genau.
Aha. Wie sieht das dann aus, diese visuelle Komponente?
Also das weiß man beim Volker eigentlich nie. Der Volker, der übrigens noch eine sehr, sehr gute Ausstellung gerade hat in Karfurt in der Schirm, habe ich mir am Mittwoch mal angeschaut. Also empfiehlt sich mal gucken, Kultursommer Schirm heißt es, glaube ich, hat er da einen Raum aufgebaut. Der Volker ist ja auch ein Tausendsassa im besten Sinne. Ne? Also der bildnerisch arbeitet, zweidimensional, sehr viel mit Objekten macht, was nahtlos dann in Klangobjekte mit reingeht. Ja? Ich weiß nicht, was er das macht. Ja, letztes Jahr hat er irgendwie so eine Sofa-Gitarre dabei gehabt.
Ja, und eine immense Perücke aus Zelluloid. Ja, unglaublich toll.
Ja, guter Action-Künstler.
Sofa-Gitarre? Aus einem Sofa gebaut?
Ja, weißt du, das ist so ein miefiges 50er-Jahre-Sofa, diesen Rahmen, gell? Und hat er Seiten rein und dann einen Marshall.
Und das ist Volker tatsächlich, Illy. Das ist tatsächlich auch die schöne Konnotation dann wieder zum Kunstort rüber, mhm. sowas. Da sind ja dann auch so Bedingungen von Objektkunst, von Klangkunst, die dann noch da mhm. in den Feldern zu finden sein wird. Von dem her ist es also schon mhm. der Traum, ja, ja. der gab vor, in welche Richtung alles geht.
Musikalische und optische Wundertüte, Mandala Movie am 11. Nee,
am 12.
Am 12.
Mhm. Okay, und Hase am 11.
Am Kunstort Eleven. Vielleicht kannst du den Frank noch mal ein bisschen beschreiben. Auch, ne? Du hast gesagt, seit 2015 gibt es. Was war der Ursprung, hier auf dem Land so ein großes Ding zu machen? Also ist ja ein großes Ding. Da muss man ja auch, hast du glaube ich noch gar nicht gesagt, ein altes Schulhaus, ja?
Ist ein großes Ding. 3400 Quadratmeter, wenn alle da waren in den Zeiten, als Residenten da waren, die eingeladen waren aus der ganzen Welt. Wir haben alle Kontinente aus Nigeria, Schnitzer aus Persien, viel Amerikaner. Da hatten wir dann mal mit einem kleinen Lächeln so ein Trampolin, dass wir den Amerikanern die Möglichkeit gaben, aus USA rauszukommen. Und also wirklich von den unterschiedlichsten, auch natürlich kulturellen Hintergründen, Indigenous People from Canada, Hammerdinger, was die für Geschichten haben. Einer, der seit der Kindheit träumt, er wäre ein Baum. Und die Lesung, die war echt super. Alle lagen mit der Gesicht in der Wiese sowas und haben mal gefühlt, wie sich so anfühlt, in der Wiese zu liegen und Wurzeln zu schlagen. Das ging jetzt natürlich alles mit dem großen C gar nicht mehr so einher. Letztes Jahr, schon Februar, haben wir einen Stecker gezogen, weil gerade aus den sogenannten Problemländern ist natürlich eine Menge Geld für die einzelnen Personen am Laufen, die sie ausgeben müssen, um überhaupt ausreisen zu können, Termine zu machen. Und das war ja schon im Februar absehbar, also haben wir einen Stecker gezogen. Witzigerweise kamen unglaublich viel andere Sachen auf, die dann zu tun waren. Aber mittlerweile haben wir den Kunstort zu so einem Produktionsort umgewandelt, wo Künstlerinnen Projekte umsetzen können in der verschiedensten Form. Theater, bildende Künste, Musik in der unterschiedlichsten Art, da Räume sich quasi ausleihen können, um da zu sein und ihre Träume umzusetzen. Genau. Also war auch wieder eine Metamorphose, so die Zeit von Corona.
Und du bist der Manager des Ganzen oder wie würdest du deine Rolle da in dem ganzen Kunstort schreiben?
Der Freispielgestalter, okay. Das war tatsächlich ja, es war eine alte Schule, ein Lehrraum. Über Jahrzehnte haben die gesucht, wie kann man so ein Ding nutzen, vielleicht nochmal ein Diskussionszentrum, ein Hotel, wie auch immer, war alles nix. Und dann kamen auf einmal Künstlerinnen an, die gesagt haben, wir haben eine Idee, wir lassen uns die Räume aus nach der Menge der Leute, die sich bei uns mit Interesse bekunden und stellen die Ideen zur Verfügung, verschaffen so auch der Gemeinde die Nebenkosten vom Hals. Wir übernehmen die dann natürlich. Und haben unglaubliche Menge von positiver Presse, was natürlich auch für Gemeinden auf dem flachen Land hervorragend ist. Und wenn du da jetzt so Bursting, ne, von, sag mal, Kinshasa aussiehst, dann ist es ja wirklich in der Mitte von Europa, ja. Mhm. Also du bist in 3 Stunden in Paris, du bist in 1 Stunde in Zürich, du hast in jeden Richtung hast du eigentlich unglaublich tolle Verbindungen. Horb, auch wieder so ein Drehkreuz, Ost, West, Süd, Nord, sehr gut öffentlich zu erreichen und doch nicht so outback, dass kein Zug anhält. Ich glaube, wir hatten sogar letztes Jahr einen ICE-Anschluss, als da das Tunnel zusammenbrach auf der Nord-Süd-Strecke bei Baden-Baden in der Ecke. Da wurde der umgeleitet und mit einer Diesellok fuhr dann der ICE in Bürstingen vorbei. So ist nicht regelmäßig dann.
Nur von Tübingen aus wirkt es manchmal ein bisschen weit, ne? Aber halt von Kinshasa aus ist es das Zentrum von Europa. Aber du sagst es ist gut öffentlich zu erreichen, auch ja. Samstag, Sonntag kommt man nach
Unglaublich tolle Zugverbindung, genau. Und da gibt es Ruftaxis und so weiter. Also klar, da muss man sich dann schon kommunikativ ein bisschen aufstellen, dass man da nicht versandet.
Ja, aber für den einen oder anderen strammen Tübinger oder die eine oder andere strammen Tübingerin mit dem Fahrrädle raus, ist eine super Strecke durchs Neckartal. Ja.
Wahrlich, neuer Fahrradweg, auch auf den letzten Kilometern noch Fahrradweg. Also es ist komplett straßenfrei zu erreichen, was das anbelangt. Das
wie viele Kilometer sind es?
Ungefähr Tübingen? 30, 28, sowas.
So weit?
Ich glaube,
aber die fahren von Wurmlinger, für mich kürzer.
Oh ja, genau.
Ein weiterer Vorteil.
Ja, genau. Ja, aber auch die Aufwertung, also so dieses Verhältnis ländlicher Raum, Stadt, wie beschäftigt ihr euch damit auch so ein bisschen? Also so.
Das war natürlich, also für mich jetzt meine Kollegin Monika Goller, Klangkünstlerin, die ja auch Mitinitiatorin ist von der ganzen Geschichte, die wir auch die Festivals und die ganzen Sachen immer zusammen organisieren, mit Zuwachs von Interessentinnen, die von außen kommen. Sie kommt aus Frankfurt, ich bin irgendwann mal in Stuttgart geboren worden, war aber auf den unterschiedlichsten Ecken unterwegs. Sag mal so, es ist schon ein bisschen eine Anwendung. Kein Handy, so weißer Fleck auf der Landkarte, bis vor 2 Jahren mittlerweile geht's. Aber die Qualität, was es dir gibt, mit geringeren Unkosten Atelierräume zu betreiben, plus der Möglichkeit, anderen Künstlerinnen Chancen zu öffnen, das geht teilweise hin bis zu Gagen, weil natürlich auch Freiräume von Ministerien unterstützt werden, vom Bund Ausschreibungen anstatt kommen, gerade Richtung ländlicher Raum. Und die Sachen wirklich so umzusetzen, die Monika und ich auch, wir haben Freiraumbespielungen eigentlich seit den 90er Jahren immer wieder am Start gehabt, auch in Stuttgart eine Schillerpassage, die zur Schillerpassage wurde und also unglaublich tolle Möglichkeiten für Künstlerinnen, da rein zu knien und wirklich sich Arbeit zu generieren.
Und das hat auch eine Perspektive für dich, für euch. Also ihr seid seit 2015 jetzt dort am Start und macht immer noch weiter und seid auch da noch guter Dinge, oder?
An sich sind wir sehr guter Dinge, sowas. Wir sind gerade auch in einem Festival in Horb am Start, sowas. Da sind wir auch schön mit eingebunden. Also die Vernetzung, die Verbindung im näheren Umfeld und im weiteren Umfeld. Monika und ich, wir arbeiten auch also mindestens europaweit. Also da gibt's Vernetzung nach überall hin. Das ist total schön. Und sowas als Zentrum anzubieten zu können, das wird vorerst auf alle Fälle sehr streng im Auge gehalten.
Dann sind wir gespannt, was da noch alles passiert und behalten das natürlich auch im Auge und in Börstingen. Erstmal jetzt hier 12. September, das Freispielfestival. Am Samstag spielt die zweite Band oder die erste Band von Heiner Reif.
Die andere Band.
Die andere Band, ja. kein Ranking hier. Hasa, umbenannte Raumfahrt. Im Gegensatz zu Mandala Movie ist das mit feststehenden, durchkomponierten Songs, oder?
Ja, das kann man so sagen. Das liegt also wirklich komplett auf der anderen Seite. Egal wie diese Sachen mal entstanden sind, die sind auch natürlich viel. Mein Material entsteht eigentlich alles auch durch, ich sitze auf dem Stuhl und spiele Gitarre oder Ukulele oder irgendwas, aber das wird natürlich dann irgendwann mal sozusagen mit botanischen Methoden aufgespießt, dieser schöne Sprenderling, ne? Und es wird ein tatsächliches Stück draus gemacht und ein Programm, das auch wirklich durcharrangiert ist, bis in Details.
Bis in Details, ja? Was für Details kannst du da nennen? Was ist dir da wichtig?
Groove zum Beispiel, ne? Also sag mal, das ist schon sehr, sehr tight und sehr durchkomponiert und ausgecheckt, würde ich es mal sagen, weil das einfach genau das ist, was mir unter anderem auch Spaß macht und weil ich das natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen da eine ganz tolle, vielleicht um das nochmal, dass man nicht mehr bei der unbenannten Raumfahrt hängen bleibt, Hasa steht ja auch für Heiners Altstar-Attraktion, ihr habt ja wirklich wahre Stars um mich versammelt da, mit denen ich das zusammen mache.
Und ein weiterer Untertitel ist Pschiss Jazz. Was sagt der aus?
Du, der Pschiss Jazz, komme ich wieder auf den eingangs erwähnten Humor, der mir irgendwie wichtig ist. Ne? Pschiss Jazz ist eine Nummer, die wir auch spielen, die extrem jatzig klingt, aber eigentlich gar kein Jazz ist. Aber es reicht.
Was ist denn echter Jazz und was nicht? Woran machst du das denn fest?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich höre selber praktisch kaum Musik, außer beim Kochen, und weil ich wirklich viel mit meinem eigenen Kram beschäftigt bin. Und ich höre viel Big Band Jazz 30er, 40er Jahre. Ich habe da so einen Online-Radiosender gefunden, der das wirklich sehr gutes Programm. Und es ist sehr interessant zu hören und zu sehen, wie diese ganze Jazz-Szene, auch wie Big Bands entstanden sind, komplett notationsfrei und dann eben irgendwann mal domestiziert wurden. Ne? Und sagen wir mal, einer meiner Vorbehalte, die ich so teilweise ein bisschen gegen die Jazz-Szene habe, sobald irgendwas in Noten dasteht, finden sie es irgendwie gut. Gell? Also sagen wir mal, dieses Akademische, das ist das, was mich, gibt es auch vielleicht eher so im großen Mittelfeld, ne? Aber so die Wertigkeit, die man dem beimisst, sobald es irgendwie notiert ist oder aufgeschrieben ist.
Und bei euch funktioniert alles über das Gehör und Erinnerung?
Ich habe es brutal praktisch. Bei mir ja, aber unser Musical Director, der Ralf Schuhn, der ist hervorragender Arrangeur. Der schreibt die Sachen auch tatsächlich raus und schreibt sie auf für sich und auch für den Dieter, unseren Drummer. Und ich schaue mir das immer mit kindlichem Staunen an, wenn ich mir dann irgendwie dieses Blatt anschaue und sage, wow, das ist meine Nummer. Reicht mir.
Also dann doch auch irgendwie akademisch wieder.
Ha, sagen wir mal so, es ist natürlich schön, das zu sehen, aber ich glaube, es ist ja auch ganz einfach eine unheimlich praktische Angelegenheit. Also ich bin reiner Autodidakt, ich muss mir alles merken. Und ich komme echt in Schwierigkeiten, wenn ich mal eine Nummer rausziehe, die wir eine Weile nicht mehr gespielt haben. Ich gucke halt aufs Skriptblatt, wann drücke ich wo drauf. Und wenn ich das mal so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gemacht habe, mache ich auch noch zum Beispiel im Ernst ein anderes Projekt, wo auch relativ viel Musik am Start ist. Also ja, man muss es halt merken, ne? Und frisch halten.
Und dann immer wieder drauf schaffen. Dann so ist halt es. Auch. Das Schwäbische spielt ja schon auch dann eine Rolle. Was ist so dein Verhältnis dazu oder warum ist das so wichtig für dich?
Du, das ist ja eigentlich gar nicht wichtig, sondern das war letztendlich eigentlich eine ganz pragmatische Entscheidung aus verschiedenen Gründen. Also HASA ist ein Projekt, das extrem soundorientiert ist. Ne? Es ist eigentlich Instrumentalmusik andererseits habe ich natürlich auch meinen Spaß an Inhalten, ob die nun sinnhaft sind oder nicht, und ich habe verschiedene Experimente angestellt, welche Sprache jetzt am besten geeignet wäre. Und es wurde letztendlich ein ganz knappes Rennen zwischen Japanisch, Badisch und Schwäbisch. Und Schwäbisch hat einen Hauch knapp gewonnen.
Ach, eine harte Abstimmung.
Ja, dann war schwer.
Was hat den Ausschlag gegeben für das Schwäbische?
Du, dann wiederum der zweite Grund, dass es letztendlich meine Muttersprache ist. Ne? Und sag mal, Authentizität ist jetzt natürlich auch ein viel bemühtes, schwieriges Fremdwort, aber ich habe schon vor vielen Jahren bei Girocombo neben englischen Texten auch schwäbische Texte gemacht, wo man sich das eher noch, schwäbische Texte, darf man das überhaupt, gell? Weil normal war englische, aber ich finde es für mich sehr naheliegend, Sachen auf Schwäbisch zu machen, A, weil sie gut klingen, finde ich, und weil du natürlich eine ganz andere Beherrschung der Sprache hast, das sagen wir mal so jetzt als Songwriter, ne? I was so lonely and drank a cup of tea und so weiter. Ja, es klingt wie Englisch, ob es aber wirklich Englisch ist, sei mal dahingestellt. Ne? Also darf jeder machen, ich mache es auf Schwäbisch.
Bei HASA, und die sind zu hören am 11. September in Börstingen beim Freispielfestival im Kunstort Eleven.
Darf ich noch eine kleine Attraktion ergänzen?
Aber
klein
sicher.
In Anführungszeichen. Und zwar, wir haben auch einen visuellen Act dabei, und zwar den großartigen, einmaligen Björn Vogt mit seinem Zirkus Comme Ci Comme Ça. Man kennt ihn aus der Fußgängerzone, ich glaube im Moment ist er noch in Frankreich, und er wird im Vorfeld seinen bionischen Maschinenpark vor HASA ausbreiten und alle entsprechend draufschicken.
Das funktioniert auch im Hellen, ne? Weil irgendwelche genau. Projektionen würden da ja noch nicht tun. Also, ganz große Attraktion beim Festival, Freispielfestival in Börstingen, und jetzt haben wir auch noch ganz aktuelle Aufnahmen von HASA, ja? Was Neues?
Ja, genau, wir sind gerade bei einer LP und ein Video und Film gleichzeitig produzieren, natürlich auch ein Corona-Effekt, weil viele Auftritte weggefallen sind. Und wir hatten eigentlich schon eine Weile vor, tatsächlich jetzt auch mal was zu produzieren und fühlten uns jetzt auch in der Lage dazu, und seit jetzt produzieren wir bei mir im Studio federführend durch den Ralf und mit einem ganz guten Team. Und wir produzieren in Episoden. Das heißt, es sind also praktisch immer so ungefähr 13 Minuten lange Einheiten, wo wir erst die Musik produzieren und dann das passende Video dazu. Und Episode 1 ist fertig und Episode 2 ist praktisch fast fertig. Und wir können mal in einen Titel reinhören. Das Lied Trocknete Banane. Es geht um Placebo.